Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Zelda und heute sprechen wir nicht über eine bestimmte Diagnose, sondern um ein Gefühl, das viele kennen, die einen psychisch erkrankten Menschen in ihrem Umfeld haben, und zwar Hilflosigkeit. Was macht man, wenn man merkt, dass es jemandem schlecht geht, die Person das aber selbst nicht so sieht oder nicht darüber sprechen will oder gar nichts verändern will? Heute sitzt mir Amelie gegenüber. Schön, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Amelie. Zelda und ich arbeiten zusammen bei Tomoni. Wir sind Kolleginnen und ich bin Psychologin und auch Psychotherapeutin in Richtung Verhaltenstherapie. Meine Behandlungsschwerpunkte sind Depression und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich muss sagen, dass ich ziemlich aufgeregt bin heute, weil es der erste Podcast ist, den ich aufnehme. Deswegen bin ich auch sehr froh, das mit dir, Zelda, zusammen zu machen, weil wir uns eben kennen. Die Aufregung liegt einerseits daran, dass ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe, aber andererseits liegt es am heutigen Thema auch. Nämlich das Thema ist ja die Hilflosigkeit oder die Gefühle, die im Umfeld entstehen, von Menschen in ihrem Umfeld haben, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Und das Thema heute ist so, dass wir eigentlich keine Lösung für das Problem haben und das aber trotzdem diskutieren möchten, weil es ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und im Endeffekt möchten wir mit euch unsere Gedanken teilen, weil wir das ganz, ganz viel einerseits in unseren Modulen hören von Tomoni, also so nach dem Motto, es muss doch irgendwas geben, was ich als Umfeld, als Freund, als Freundin, als Familie tun kann. Und andererseits sehe ich das eben auch in der Praxis, sehe ich das auch eben ganz viel, dass es eben bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung eben auch im Umfeld zu Problemen führen kann. Und vielleicht dazu eben, was ich so auch als einer der Probleme sehe bei dem Thema, ist, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung erst sehr spät in die Therapie überhaupt kommen. Und das hat natürlich einerseits totale strukturelle Probleme, die darunter liegen. Also einerseits haben wir einfach zu wenig Therapieplätze, wir haben ein defizitäres Versorgungssystem, wir haben lange Wartezeiten. Aber es liegt auch so ein bisschen auf der Seite der Betroffenen. Also es gibt auch psychologische Gründe dafür. Nämlich einerseits ist es natürlich, die psychischen Erkrankungen sind teilweise eben noch stark stigmatisiert in der Gesellschaft, aber es ist auch total schwer oder kann total schwierig sein, eine psychische Erkrankung für sich selbst anzuerkennen und eben das Thema fehlende Krankheitseinsicht. Also ich sehe selber gar nicht, dass mit mir etwas anders ist als Mensch mit einer psychischen Erkrankung. Und das Thema haben wir ganz bei ganz vielen Erkrankungen, eigentlich bei fast allen. Wir haben so eine, das nennt sich Duration of Untreated Illness, also im Endeffekt die Zeitspanne zwischen den ersten Auftreten von Symptomen und zum Beginn einer angemessenen Behandlung. Das variiert total stark je nach Erkrankungsbild, aber in der Regel sind das immer Jahre, bis Menschen in die Behandlung kommen. Und dabei kann sich eben die psychische Erkrankung noch total chronifizieren. Bei einer Anorexie sehen wir das so im Durchschnitt ungefähr so 2,5 Jahre. Und bei einer Binge-Eating-Disorder ist es deutlich länger, es sind schon mal 5,5 Jahre. Und bei Depressionen und Psychosen ist es auch eine Zeitspanne. Es ist auch eben häufig mehrere Jahre, bis eben eine Behandlung stattfindet. Wie war das denn bei dir?
Tatsächlich war bei mir die Krankheitseinsicht eigentlich sofort da. Bis ich aber wirklich auch Hilfe annehmen konnte, hat das schon länger gedauert. Ich wusste aber, dass ich ein Problem habe, eigentlich auch vor allen anderen. Ich muss dazu aber sagen, dass das, glaube ich, eher ungewöhnlich ist. Vor allem, dass ich mir meiner Anorexie so bewusst war, weil ja gerade da Betroffene oft einen längeren Weg haben, sich das einzugestehen. Besonders, weil da eben auch oft eine große Ambivalenz bezüglich irgendwie einer Besserung überhaupt da ist.
Ja.
Und genau, man erstmal daran arbeiten muss, dass man mit den Menschen arbeitet, die wollen, dass es einem besser geht. Und ich kenne das auch von vielen, dass sich eine Erkrankung nicht eingestanden wird oder dass, ja, dass man einfach sehr Angst hat, da diese Einsicht zu zeigen.
Wenn du meinst, mit den Menschen dann zusammenarbeiten, meinst du damit so das Umfeld, dann Familie und Freunde oder Wie war das bei dir? Hat dich jemand darauf angesprochen oder wie war das?
Ich habe Glück gehabt, dass ich ziemlich schnell auch therapeutische Hilfe gekommen bin, als meine Symptome dann so sehr ausgeprägt waren, dass das ziemlich schnell ging. Und das hat mir auch geholfen, aber es war schon so, dass ich bei vielen Dingen nicht wirklich mitgearbeitet habe. Und natürlich gerade bei einer Anorexie, wo es auch so wichtig ist, dass man schnell in Behandlung kommt und ja, dass es einfach sehr schwierig war, weil mir eben dann zum Beispiel auch von meiner Familie, aber natürlich auch dann von Therapeuten so gesagt wurde, dass ich da halt mein Essverhalten normalisieren soll, aber die Motivation dazu erstmal gar nicht so da war und dass sozusagen da wichtig ist, dass man im gleichen Team sozusagen gegen die Erkrankung spielt und nicht, dass ich dann als betroffene Person im Team der Erkrankung bin gegen mein Umfeld. Und ich glaube, dieses Dilemma kennt eigentlich jeder mit einer Essstörung, aber auch mit anderen psychischen Erkrankungen.
Was macht denn Angst daran, sich das einzugestehen? Oder du hattest das so schön gesagt, mit Teams im Endeffekt, wer dem Team spielt. Was macht Angst, das Team zu wechseln und in das Team des Gesundwerdens zu wechseln?
Also ich glaube, da gibt es eben mehrere Ebenen. Einmal sich überhaupt das einzugestehen und dann, wenn man sich das eingestanden hat, auch etwas verändern zu wollen. Ich glaube, es macht Angst, sich das einzugestehen, weil wenn es ein Problem gibt, dann ist ja irgendwo Handlungsbedarf da. Dann müsste man ja was machen oder dann gäbe es einen Anlass dazu. Und es kann ja sehr große Angst machen, was zu verändern. Und wenn es kein Problem gibt, dann muss man auch nichts ändern. Und dann gibt es keinen Anlass dazu. Ich glaube auch gerade bei Problemen, die so einen suchtartigen Charakter haben, auch da kann man auch wieder eine Essstörung nennen, will man ja viel kontrollieren. Und wenn man dann ein Problem hat, dann hat man ja was nicht unter Kontrolle und das anzunehmen und einzusehen, ist, glaube ich, auch recht schwer. Kann natürlich auch sein, dass man, dass sich eine Erkrankung aus einer Art Versuch entwickelt, sich irgendwie zu verbessern oder zu perfektionieren und das dann eben aber krankhaft wirkt. Und auch dann wäre man ja sozusagen daran gescheitert, wenn man dann ja aber ein Problem hat. Man kann natürlich aber auch Angst vor Reaktionen im Umfeld haben. Psychische Erkrankungen sind ja immer noch einfach oft ein schwieriges Thema, was bei vielen missverstanden wird oder nicht gut ankommt. Und ja, da kann man natürlich Angst haben, dass mit einem dann was nicht stimmt, dass man anders gesehen wird oder Menschen einen nicht ernst nehmen. Ja, und ich glaube, deswegen gesteht man sich das dann manchmal nicht ein. Aber auch wenn man sich das eingestehen kann, kann es sehr schwierig sein, etwas verändern zu wollen und eben da sozusagen im Team gegen die Erkrankung zu spielen, weil die Erkrankung auch einfach vertraut ist. Und es ist zwar nicht das Gleiche, ob etwas sicher oder vertraut ist, aber es kann sich trotzdem so anfühlen, dass es sicherer ist oder auch einem irgendwie eine Identität gibt oder manchmal ist eine Erkrankung auch oder sind Symptome eine Art Kommunikation, die dann wegfallen würde, wenn man es anders nicht ausdrücken kann. Man kann so oft auch irgendwie Gefühle auf Abstand halten, die sonst wieder in einen zurückkommen würden. Veränderung kann auch einfach riesige Angst machen. Also ich glaube, ich kenne niemanden mit einer psychischen Erkrankung, der keine Angst vor Veränderung hat. Und natürlich, das war auch bei mir persönlich so, als meine Erkrankungen dann so sehr sichtbar wurden, haben Leute viel mehr nachgefragt, viel mehr hingeschaut. Und das war nicht bewusst, aber irgendwo war das, glaube ich, auch ein Ziel davon bei mir. Ja. Und plötzlich habe ich so eine ganz andere Art von Zuwendung und Fürsorge bekommen. Und das hätte ich viel früher gebraucht. Aber erst als es dann nach außen sichtbar wurde, ist es dann dazu gekommen. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, dass sie merken, dass natürlich Symptome dann auch auf Resonanz stoßen. Nicht, weil das Umfeld es vorher böse gemeint hat, sondern weil sie es nicht gemerkt haben. Und genau, ich glaube, das will man nicht verlieren. Und dann hat man auch Angst, was zu verändern und das wieder ja dafür aufzugeben, dass andere Menschen nachfragen.
Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass jede Erkrankung, also jede psychische Erkrankung eben auch Funktionen im Hintergrund hat. Und du hast schon gesagt, Zuwendung ist eine, aber auch die Kontrolle an sich, also durch das Essverhalten. Das hören wir ehrlich gesagt ganz, ganz oft in der Praxis, besonders jetzt während Covid zum Beispiel, dass wenn alles total unkontrollierbar war, und das war es ja für uns alle, also plötzlich wurden alle Schulen geschlossen, man hat irgendwie eine FFP2-Maske tragen müssen, es waren die Todesfälle zu sehen, alles schien unkontrollierbar. Und was konnten wir kontrollieren? Uns selbst. Und da eben besonders das Essverhalten was und vielleicht das Verhalten generell mit Sport noch dazu und sowas. Und deswegen macht das irgendwie auch wahnsinnig Sinn und ist dann umso schwerer, das loszulassen, eben die Erkrankung. Was auch entsteht, ist, wenn jemand eben diese Funktion hat von einer psychischen Erkrankung oder beziehungsweise was dann auch entsteht, wenn die psychische Erkrankung diese Funktion eben erfüllt, dann ist es ja ganz viel Positives eben daran für sich selbst, dass man gar nicht loslassen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher zu so einer Genervtheit führt, wenn das Umfeld einen anspricht und sagt, diese Funktionen, die eigentlich für einen selber so positiv sind und so hilfreich, die musst du jetzt loslassen.
Genau, ich glaube auch gerade bei viele sich so fühlen, als hätte sie das ein Stück weit aufgefangen. Und ja, daran können sie sich festhalten. Corona war natürlich auch ein Extrembeispiel, aber ich glaube, so diese Zukunftsängste sind seitdem nicht weggegangen. Vielleicht auch teilweise noch schlimmer geworden. Mhm. Und ich glaube, ganz viele junge Menschen haben Angst vor ihrer Zukunft. Mhm. So vielen Dingen, die in der Welt los sind. Auch das war bei mir ein Riesenthema. Mhm. Und man hat darauf keinen Einfluss. Man sieht so viele Nachrichten, aber man kann halt nichts machen als Einzelperson. Ja. Oder nur sehr unbefriedigend wenig. Und ja, sich selber kann man kontrollieren. Mhm. Und das kann ganz, ganz viel Halt geben, auch wenn von außen das Umfeld nur sieht, dass man sich damit eigentlich schadet.
Also im Endeffekt beschreibst du ja auch so eine Ohnmacht.
Total.
Ja, und so eine Hilflosigkeit, die dann eben auch das Umfeld eben empfindet, wenn man es anspricht und dann trifft man eben auf, im Endeffekt, wie würdest du das beschreiben vielleicht auf?
Ich glaube, das Umfeld und die betroffene Person teilen sich oft dieselben oder teilen sich oft ähnliche Gefühle. Mhm. Auch wenn es denen vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, die spüren dann, glaube ich, beide Seiten.
Ja.
Und was aber vielleicht auch ein Zugang ist, um sich besser verstehen zu können. Aber ja, ich glaube, da hat man einfach das Gefühl, man ist so ein kleiner Mensch in so einer großen Welt und man kann halt nichts ausrichten.
Ja.
Und im Umfeld fühlt man sich dann vielleicht irgendwie auch, als könnte man nichts ausrichten, weil man eine Person, die man liebt, halt nicht retten kann.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, die entwickelt sich dann zu anderen Gefühlen eben, die man selber als Umfeld überhaupt nicht haben möchte. Also teilweise kann es sich eben auch in eine Wut umkehren. Also weil man eben der betroffenen Person, die vor einem sitzt, die eine psychische Erkrankung hat oder gerade eben mit ihren Funktionen der Erkrankung vielleicht sich sehr stark identifiziert, dass man da eben nicht helfen kann. Und das kann dann eben zu so einer Wut, vielleicht sogar einer Aggressivität führen. Was wir ganz oft sehen, ist, dass das Umfeld sich von der betroffenen Person eben abkehrt und sich dann eben zurückzieht. Und eigentlich, besonders bei Freundschaften passiert das immer wieder, dass man dann mit der die Person im Endeffekt alleine lässt. Und das ist ja eigentlich genau das, was man nicht möchte. Aber weil diese Gefühle der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, die im Umfeld eben entstehen, dann nicht mehr ausgehalten werden können.
Ja, ich glaube, das ist auch total verständlich. Mhm. Es sollte natürlich nicht das Ziel sein. Und ich finde, man kann auch und man sollte auch versuchen, dass eine Kommunikation aufrechterhalten wird. Aber es sollte aus meiner Sicht trotzdem nicht als Scheitern vom Umfeld empfunden werden, wenn man diesen Frust spürt und diese Genervtheit spürt.
Ja.
Es kann aber hilfreich sein, wenn man sich so ein bisschen vor Augen führt, dass all diese Dinge spürt die betroffene Person auch. Und die betroffene Person spürt, dass ihr Leben eingeschränkt ist. Mhm. Und sie spürt, dass sie leidet und vielleicht nicht in die Schule kann oder nicht zum Job kann und Freunde verliert und ja, einfach total leidet. Und trotzdem scheint das ja die aushaltbarere Alternative zu sein.
Mhm.
Und vielleicht kann man so auch dann die betroffene Person noch ein bisschen besser verstehen und den Leidensdruck, der bei der Person ist, weil diese Person ja lieber all das in Kauf nimmt, als dann doch etwas zu verändern oder offen zu sprechen, weil das eben noch mehr Angst macht als all die Dinge, die sie schon sozusagen aufgeben musste wegen der Erkrankung.
Also sagst du, dass jemand es eher sozusagen in Kauf nimmt, Freunde zu verlieren, anstatt an Gewicht zuzunehmen oder anstatt
eine Routine irgendwie zu etablieren, wenn man eine Depression hat oder sowas oder sich seine Angst zu stellen. Genau, manchmal wird das, denke ich, auch interpretiert, dass einem die Beziehungen nicht wichtig sind oder dass es einem egal ist, was mit dem Leben passiert, dass man nur irgendwie an sich denkt.
Mhm.
Aber oft ist es so, dass es eher die Erkrankung verstärkt, dass man sich so schlecht fühlt, dass man Menschen nicht mehr antwortet oder sich zurückzieht. Aber das verstärkt dann den Impuls noch mehr, sich zu schaden, weil man sich schlecht fühlt, dass man Menschen im Stich lässt.
Mhm.
Und ich glaube, ja, es ist einfach immer wichtig, dass man daran denkt, dass diese Person all die schlimmen Dinge, die mit der Erkrankung einhergehen, lieber in Kauf nimmt, weil die Alternative, also sich zu verändern oder an etwas zu arbeiten oder sich Hilfe zu holen, noch größere Angst macht und in der Vorstellung noch viel schlimmer ist, dann kann man sich in diese Angst, die bei der betroffenen Person ist, vielleicht auch besser reinfühlen. Und trotzdem sind Gefühle wie Frust und Wut und diese Aggression, die man verspürt, verständlich.
Ich finde das einen total wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, weil das macht auch nochmal klar, dass der betroffenen Person das total klar ist, dass etwas nicht stimmt. Und ich glaube, das ist manchmal dem Umfeld nicht ganz klar. Ich glaube, das Umfeld denkt ja, vielleicht hat sie sich so in der Krankheit dann eingerichtet sozusagen, dass eigentlich kein Leidensdruck mehr da ist. Und du sagst ja gerade, dass der Leidensdruck schon da ist, aber man es halt nicht verändern kann.
Ja, und ich glaube auch, wenn die Einsicht fehlt zum Beispiel, auch dann ist Leidensdruck da, aber es ist nicht so ganz, man kann es nicht ganz zuordnen, aber es erzeugt ja vielleicht auch eine andere Art von Leidensdruck. Ausdruck, wenn man sich das nicht eingestehen kann. Und auch da scheint ja wieder eine riesige Angst da zu sein, was die Konsequenz davon ist, wenn man sich das eingesteht. Das heißt, man schiebt es lieber von sich weg. Auch da kann man, also auch da ist ja diese große Angst da. Aber auch wenn man sich das eingestehen kann, ich kann es natürlich, ich kann nur von mir sprechen, aber ich kenne auch niemanden, bei dem das so war, dass einem die Menschen im Umfeld egal waren, wenn man sich zurückgezogen hat, sondern man hat keine Alternative gesehen.
Ja. Und ich finde aber auch von der, wenn man es jetzt nochmal von der anderen Seite beleuchtet, also von der Seite des Umfeldes, da ist auch meine Erfahrung jetzt so, dass man dann irgendwann so eine gewisse Angst entwickelt, es bei der betroffenen Person anzusprechen, weil du hast gerade über diesen Rückzug gesprochen, das ist so wichtig. Ich habe dann Angst, es anzusprechen, weil ich weiß, durch mein Ansprechen zieht die Person sich eventuell noch weiter zurück und besonders bei Kindern und Jugendlichen sehe ich vielleicht dann die Selbstverletzung nicht mehr, sehe vielleicht die Suizidalität nicht mehr und weiß nicht, was ich damit auslösen kann. Also ich finde, es ist so ein Tanz auf Messers Schneide dann irgendwann, den man dann irgendwie hat.
Ja, und es ist ja auch nicht selten, dass immer mehr verschwiegen wird, dass man sich nicht mehr öffnet und dass dann eben die ganzen wirklich sehr gefährlichen Dinge halt hinter verschlossener Tür sind. Mhm. Und man möchte ja, dass die Person auf einen zugeht. Mhm. Ja, und das
total.
Ist total schwierig.
Ja, was hast du dir denn vom Umfeld gewünscht?
Ich glaube, bei dieser Frage, also bei meiner Antwort, wird man sehr diese Ambivalenz merken, weil was ich mir gewünscht habe und was sich eigentlich die Erkrankung gewünscht hat, sind halt schon unterschiedliche Dinge. Mhm. Ich habe mir gewünscht, dass ich nicht allein gelassen werde, dass andere an mich glauben, auch wenn ich es nicht tue, weil ich oft für mich keine Hoffnung hatte, aber ich hatte eine Riesenangst davor, dass es anderen auch so geht und die mich sozusagen aufgeben. Aber auch, dass ich Verständnis für mein Tempo bekomme, wenn ich für was länger gebraucht habe oder wenn ich noch nicht bereit war, an was zu arbeiten. Und dass trotzdem Vertrauen da ist, darin da ist, dass ich mir Mühe gebe und dass ich es wirklich versuche und dass mir nicht egal ist, dass mein Umfeld sich um mich Sorgen macht. Aber auch, dass ich außerhalb meiner Krankheit wahrgenommen werde, weil ich habe dann schon manchmal so Sachen gehört, dass irgendwie da ja nur die Essstörung aus mir spricht oder keine Ahnung, das ist jetzt, also ich weiß nicht, dass ich ja nur was vermeide, wenn ich was absage wegen meiner Angst. Aber ich wollte eigentlich in dem Fall tatsächlich auf mich aufpassen und was nicht machen, was mir auch nicht gut getan hätte. Aber dann hieß es, dass ich damit nur vermeide und das eigentlich machen sollte und mich dem stellen sollte. Und ich glaube, ich habe mir sehr gewünscht, manchmal mehr als meine Erkrankung gesehen zu werden. Gleichzeitig hat aber die Erkrankung sich gewünscht, in Ruhe gelassen zu werden und einfach sozusagen ihr Ding machen zu wollen. Gerade bei Essstörungen ist das ja auch echt typisch, dass man sozusagen immer tiefer fallen will und nicht will, dass jemand interveniert. Und sozusagen, dass die Krankheit akzeptiert und nicht bekämpft wird, aber man trotzdem in Beziehung bleiben kann mit dem Umfeld. Und was natürlich total schwierig ist für beide Seiten. Genau, aber die Erkrankung wollte nicht, dass irgendwer noch versucht, mich zu verändern oder dass ich mich Ängsten stellen muss. Und genau da entsteht halt so diese Zerrissenheit, dass man andere Menschen total braucht, aber gleichzeitig Angst hat, sie reinzulassen, weil dann wollen sie ja einen vielleicht verändern. Und ich glaube, genauso diesen Zwiespalt spürt das Umfeld ja auch. Und die fühlen sich dann vielleicht gebraucht, aber auch weggestoßen und sind total verwirrt davon. Und ich glaube, auch das spiegelt wieder gut, wie es der betroffenen Person geht.
Und du hattest gesagt, irgendwie dieses Wort verändern, ich glaube, das ist so der Schlüsselpunkt, ne? Also du willst nicht verändert werden vom Umfeld, weißt aber, dass das Umfeld dich verändern will und deswegen entsteht es. Weißt du, warum Veränderung für dich so viel Angst macht?
Ja, ich glaube, da sind wir sehr viel wieder bei der Sicherheit, die einem die Erkrankung gibt, bei der Kontrolle, dass man das Gefühl hat, man hat was im Griff, man, egal was im Außen passiert, es gibt etwas, worauf man immer wieder zurückgreifen kann. Aber auch die Angst, dann auf eine andere Art allein zu sein, wenn es einem besser geht und dann weniger Zuwendung zu erhalten. Ja, und je länger man auch da drin ist, desto mehr hat man Angst, es auch zu verlassen, weil es einfach ein sehr sicherer Rückzugsort geworden ist. Und es hat einen ja irgendwann auch irgendwo gerettet, weil es, also ja, das finde ich schon wichtig, eigentlich so zu sagen. Aber natürlich langfristig schadet es einem total. Und deswegen, es hatte seine Daseinsberechtigung, aber es ist halt wichtig, dass man den Weg raus auch wieder findet.
Ja.
Aber es macht halt Riesenangst und ich habe grundsätzlich sehr große Angst vor Veränderung. Und es war auch ein Weg, damit umzugehen für mich. Und deswegen, ja, das ist das auch so schwierig.
Und ich glaube, was du beschreibst, ist bei ganz vielen psychischen Erkrankungen auch so. Also du beschreibst es bei der Essstörung und es ist aber auch bei der Sucht zum Beispiel so. Wenn ich irgendwie Alkohol trinke und dadurch geht es mir besser und ich entspanne mich und ich kann Druck ablassen und dann kommt aber jemand von außen und sagt, naja, aber das ist gar nicht so gut, dass du Alkohol trinkst, um dich zu entspannen, passiert ja in der Regel erstmal das, dass jemand, um das zu verkraften,
noch mehr
trinkt. Noch mehr trinkt, ja, genau. Und ich finde aber, das, was du beschrieben hast, ist ja auch so wichtig, weil das vergisst man über die psychischen Erkrankungen, dass jede psychische Erkrankung ganz, ganz viele positive Eigenschaften hat. Und auch, ich denke mir das immer bei der Sucht, weil die Sucht ja auch so verteufelt wird und Rauchen und Alkohol und alles andere. Und aber dass eben auch das alles positive Seiten hat, weil sonst wird es ja keiner machen. Also als Verhaltenstherapeutin geht man ja davon aus, dass das Verhalten erlernt ist, bewusst oder unbewusst. Und wie erlernen wir am besten Sachen, indem es positiv verstärkt wird? Indem auf ein Verhalten eine positive Konsequenz folgt. Und ich finde, das hast du irgendwie total schön dargestellt, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir ja gerade ganz viel drüber gesprochen, was man machen kann. Und du hattest gesagt, in einer Beziehung bleiben wäre dir auf jeden Fall wichtig. Auch in dich Vertrauen haben, dich nicht nur als mit der Essstörung zu identifizieren. Es kam auch so ein bisschen für mich raus, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber dass man dir eventuell auch zum Beispiel unterstellt, dass deine Bedürfnisse nur von der Essstörung herkommen, aber dass dieser rationale, große Part, den du ja in dir trägst, dass der irgendwie dir nicht zugestanden wird. Ist das auch so,
genau. Habe
ich das richtig verstanden?
Das erzeugt auch wieder eine Hilflosigkeit, weil ich hatte das Gefühl, es ist egal, was ich sage, es wird darauf geschoben und dann kann ich eigentlich niemanden erreichen, mit dem, was ich sage, weil es ist ja immer nur die Erkrankung, die aus mir spricht. Und das kann auch natürlich auch passieren, dass man Menschen von Sachen überzeugen möchte, weil die Erkrankung das möchte. Aber ich finde es wichtig, das nicht immer direkt zu unterstellen. Ja. Und ich konnte meiner Meinung nach schon immer ganz gut unterscheiden, was ich wollte und was meine Erkrankung wollte. Wenn man da als seine Erkrankung gesehen wird, dann ist es ja nochmal viel mehr identitätsstiftend und kann es ja noch schwerer machen, da rauszukommen, weil dann denkt man, ja, dann bin ich das ja wirklich. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig. Und deswegen würde ich auch dem Umfeld immer raten, so die Person als die Person zu sehen, die sie ist, außerhalb von der Erkrankung auch.
Ja, total. Vielleicht gehen wir nochmal einmal zu diesem großen Thema, was wir am Anfang eben angesprochen haben, bevor wir dann nochmal zu so Ideen vielleicht kommen für das Umfeld zum Abschluss. Aber davor, hast du Tipps, was man machen kann, wenn sich jemand nicht verändern möchte, wenn jemand keine Hilfe annehmen möchte?
Ja, das ist super schwierig. Es ist, glaube ich, wichtig, irgendwo zu sagen, dass es nur sehr eingeschränkt etwas gibt, was man machen kann.
Ja.
Und wenn sich jemand nicht verändern möchte und man selber als Teil des Umfelds merkt, dass einen das total mitnimmt oder wütend macht oder man keine Energie mehr hat, sich damit zu beschäftigen, dass man natürlich einerseits auf sich aufpasst, aber dass man die Person auch wissen lässt, dass wenn man etwas Abstand nimmt, dass die Person trotzdem nicht alleine ist und dass man für sie da ist, wenn sie einen Veränderungswillen hat.
Ja.
Ich glaube, viele Betroffene nutzen das, wenn das Umfeld sich abwendet, als weiteren Grund, um sich zu schaden. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann sagt, ich gehe jetzt nicht, weil du so anstrengend bist, sondern weil das eben so zwischen uns steht. Aber ich bin trotzdem da, wenn du etwas ändern möchtest. Man kann auch anbieten, immer wieder mal nachzufragen. Zum Beispiel, ob man nochmal fragen darf, bist du jetzt bereit, was zu machen?
Ja.
Aber man kann niemanden retten und irgendwo kann man nichts machen. Wenn die Person das nicht möchte, ist es wichtig, das auch anzuerkennen, dass du niemanden dazu bringen kannst. Du kannst niemanden zwingen, etwas zu ändern. Die Person muss es wollen. Die Person hat immer gute Gründe, warum sie es nicht will. Aber das kann man nicht als Umfeld alleine lösen. Das muss die Person auch aus sich selbst heraus wollen.
Und ich glaube, das ist so hart, sich selber einzugestehen, dass man eben im oder als Umfeld nichts tun kann, weil man ja unbedingt was tun möchte. Und uns wird wirklich immer wieder diese Frage gestellt, aber es muss doch irgendwas geben. Und die Antwort ist, es gibt es leider nicht. Man kann in der Beziehung bleiben, solange es einem selber als Umfeld auch gut geht damit. Wenn man merkt, einen überfordert das, man ist total gereizt, nur noch total ohnmächtig, wird wütend, sobald ich mit der Person spreche, dann ist, wie Zelda das ja auch gerade gesagt hat, das eine gute Idee, sich selbst zurückzuziehen und sich an sich selbst zu denken. Denn man kann niemanden zu einer Veränderung eben zwingen. Man kann niemanden heilen. Man kann, wie du es gerade gesagt hast, man kann niemanden retten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das lässt einen noch ohnmächtiger fühlen, als es sowieso schon ist. Aber das für sich selbst anzuerkennen, ist ganz, ganz wichtig. Es ist Teil der Erkrankung, dass man eben keine Hilfe haben möchte. Und ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass wir noch auf zwei Faktoren eingehen, nämlich, dass es die einzige Ausnahme, die eben besteht, ist bei Eigen- oder Fremdgefährdung. Eigengefährdung, wenn jemand suizidal ist, suizidale Gedanken hat, also Gedanken hat, dass er nicht mehr leben möchte, er oder sie nicht mehr leben möchte, dann zählt das nicht. dann ist es eine akute Situation und da muss sofort gehandelt werden im Sinne, dass man die Polizei ruft oder den Rettungswagen ruft, auch bei einer Fremdgefährdung. Das heißt, eine Person gefährdet eben andere. Da zählt das auch nicht. Da unbedingt auch da Rettungswagen und Polizei eben rufen. Aber bei jeglicher anderen Situation, das heißt, im Sinne von, jemand möchte weiterhin konsumieren, jemand zieht sich weiterhin in einer depressiven Episode weiter zurück, jemand möchte nicht mehr essen oder reduziert sein Gewicht, da kann man als Umfeld nichts machen, solange die Veränderungsbereitschaft nicht da ist.
Genau. Und auch da ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es aber ein super schmaler Grat ist und dass es natürlich nicht das Ziel sein sollte, aber verständlich ist, wenn da auch die Kommunikation mal nicht so läuft, wie man das eigentlich möchte. Mhm. Und genau das, wenn es geht, in der Beziehung bleiben und Hilfe anbieten oder Hilfesuche anbieten, weil dann ist professionelle Hilfe natürlich wichtig und auch den Kontakt weiterhin suchen, aber auch nicht von sich erwarten, dass man das unendlich lange schafft. Und manchmal kann man auch für die betroffene Person am meisten was tun, wenn man halt für sich selber was tut und sich selber Hilfe sucht oder auf sich selber aufpasst. Und dann hat man auch manchmal wieder mehr Kapazitäten, auf die betroffene Person zuzugehen. Das heißt, dass man sich auch selber Pausen gönnt oder auch mal in einer schwierigen Situation aus dem Gespräch rausgeht und nochmal wiederkommt, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat. Genau. Und aber immer sich vor Augen halten, dass Veränderung gewollt sein muss und dass aber auch das der betroffenen Person extrem Angst macht, weil die Person selber irgendwo auch weiß, es kommt niemand, der mich rettet und ich muss es machen, aber ich fühle mich so, als könnte ich nicht. Und ich glaube, auch da ist diese Hilflosigkeit wieder auf beiden Seiten spürbar und kann vielleicht auch eine Verbindung schaffen, weil beide sich vor dieser Situation finden und beide sich denken, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen kann, nichts hilft. Ich habe Angst vor Beziehungsabbruch und ich habe Angst vor Beziehung.
Ja.
Und da teilen sich Umfeld und betroffene Personen oft die Gedanken und die Gefühle.
Ja, voll, total. Und wahrscheinlich entsteht da auch eine gewisse Scham und eine gewisse Schuld, wenn man sich zurückzieht als Umfeld. Wenn man dann mal sagt, oh, ich kann es einfach nicht mehr, dann kommen bestimmt Schuldgefühle auf. Wie kann ich denn diese Person jetzt alleine lassen? Aber vielleicht das so ein bisschen im Rahmen denken des Eigenschutzes, wie du es auch gerade gesagt hast. Also immer an diese Flugzeugsituation denken. Die Maske fällt runter und man muss sie erstmal sich selbst draufziehen, bevor man sie eben Kindern und älteren Menschen überzieht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch im Rahmen von psychischen Erkrankungen. Und genau, das eine ist natürlich, wir haben jetzt gerade gesagt, wenn jemand keine Veränderung möchte, dann kann man leider nichts machen. Ich glaube, du hast aber schon ganz, ganz viel gesagt, was man eigentlich machen kann. Und vielleicht auch noch so dieses Absprachen in Zeiten, in denen es einem gut geht, also der betroffenen Person finden, für die Zeiten, wenn es einem nicht gut geht.
Genau, wenn die Kommunikationsbereitschaft da ist, über Situationen reden, was macht man, wenn sie vielleicht nicht mehr da ist oder wenn es der betroffenen Person nicht möglich ist.
Ja.
Aber auch da vielleicht noch ganz kurz, dass diese Schuldgefühle auch bei der betroffenen Person da sind und dass ich das von mir und von anderen so kenne, dass man sich selber auch total schuldig fühlt, wenn das Umfeld sich so abmüht. Und ich würde mir als betroffene Person, auch wenn es irgendwo natürlich schmerzhaft ist, immer wünschen, dass mein Umfeld auf sich aufpasst und da nicht konstant über eigene Grenzen geht, um mir dann irgendwie noch Hilfe anzubieten. Und das heißt, für dieses Gefühl, dass man so die betroffene Person im Stich lässt, ich glaube, die meisten betroffenen Personen würden sich aber wünschen, dass ihr Umfeld auf sich aufpasst und dass es denen nicht auch schlecht geht.
Ja, total. Auf jeden Fall. Du hast ziemlich coole Formulierungen gestern genannt in unserem Vorgespräch. Willst du die vielleicht mit den anderen teilen?
Ja, also man kann zum Beispiel sagen, ich will für dich da sein, aber ich bin von der Situation auch erschöpft. Oder man kann auch mitteilen, dass man das Bedürfnis hat, eigentlich die andere Person so zu schütteln und anzuschieben. Aber man kann dann trotzdem auch mitteilen, dass man irgendwo weiß, dass es nicht geht. Also eben diesen Zwiespalt auch der betroffenen Person kommunizieren. Kann auch sagen, ich muss gerade auf mich aufpassen, ich muss gerade Abstand nehmen. Aber bitte interpretiere es nicht so, dass ich dich alleine lasse oder dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will, weil das eben Schnellgedanken sind, die dann auftauchen bei der betroffenen Person. Ja. Man kann auch, um die Kommunikation zu vereinfachen oder Kommunikation anzubieten, sagen, darf ich dich alle paar Wochen mal fragen, ob ich dich begleiten darf? Ob bei einem Beispiel von einer Depression, ob wir zusammen einen Spaziergang machen, ob du mal wieder in die Schule gehst und ich begleite dich. Also man kann es leichter machen für die betroffene Person, sich dann doch Hilfe zu suchen, wenn sie bereit ist. Man kann sagen, wenn du versuchen möchtest, dich zu ändern, dann helfe ich dir.
Ja.
Aber ich kann nichts machen, wenn du es nicht möchtest. Oder auch verletzlich zu sein und sagen, mir fällt schwer zu akzeptieren, dass ich dich nicht retten kann. Diese ganzen widersprüchlichen Gefühle und Gedanken, ich glaube, es ist manchmal echt hilfreich, wenn man das genauso auch mitteilt. Es muss nicht die perfekt abgerundete Antwort sein. Ja. Man darf auch hilflos sein. Man darf auch nicht die richtigen Worte finden. Das heißt nicht, dass man irgendwie scheitert oder was falsch macht, sondern das ist eigentlich, spiegelt ja nur die Hilflosigkeit der Situation wieder auf beiden Seiten.
Ja, total. Und ich glaube auch so die wichtigen Botschaften, die ich so mitgenommen habe von heute, sind auf jeden Fall dieses, sich vor Augen zu halten, das, was man im Umfeld fühlt, fühlt die betroffene Person auch selbst. Das fand ich total wichtig. Und wir wissen, dass es kein super persönlicher Abschluss ist, aber wenn sich jemand nicht verändern möchte, dann kann man zwar in einer Beziehung bleiben und immer wieder die Hilfe anbieten, aber man kann sonst nicht viel machen. Man kann die Veränderung leider nicht für die Person übernehmen. Und man kann aber sagen, ich bin da, bleibe in der Beziehung und ich bin auch auf jeden Fall da, wenn es dir wieder besser geht.
Und wenn du die Bereitschaft hast, dass es dir wieder, wenn du möchtest, dass es dir wieder besser geht. Und auch zu sagen, ich passe aber auch auf mich auf.
Ja.
Das ist keine Ablehnung dir gegenüber.
Ja. Und dass diese Gefühle wie Hilflosigkeit, Reizbarkeit, Ohnmacht und Wut, Angst, dass sie sehr normal sind und sehr legitim, auch im Umfeld der Betroffenen. Das spüren so unendlich viele und damit, ihr seid nicht alleine damit. Das spürt fast jeder im Umfeld von Betroffenen von einer psychischen Erkrankung. Zelda, vielen, vielen Dank dir. Danke, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte.
Ja, danke auch.
Und für alle anderen, passt auf euch auf. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir packen euch noch Informationen in die Shownotes und würden uns riesig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.